Und wenn KI jetzt immer weiter kommt, egal was noch, welche Version von noch schlauer oder was jetzt kommt, der Input ist das Wichtigste. Der Output wird Commodity. Was wollen wir eigentlich? Also wenn es immer weniger Ausreden gibt, warum wir jetzt den Text nicht geschrieben kriegen oder unseren Tag organisiert kriegen oder die Meetings-Agenten summarized kriegen oder was auch immer. Wir haben immer weniger Ausreden, weil wir ja immer produktiver werden können. Also wenn wir so effizient werden, wie werden wir effektiver als Menschen?
Willkommen bei Wunderpanik, dem Podcast zwischen KI-Staunen und Stress. Innovation. Kaum ein Wort wird so oft benutzt und so selten hinterfragt. Auf Konferenzen, in Strategiepapieren, in der Politik. Innovation soll retten, beschleunigen, erneuern. Aber was meinen wir eigentlich damit? Und wer entscheidet, was als innovativ gilt und was nicht? Wenn alles Innovation ist, verliert das Wort seine Kraft. Und wenn Innovation nur noch im Sinne von Effizienz und Wachstum gedacht wird, übersehen wir, worauf es wirklich ankommt. Sinn, Richtung, Verantwortung. Deshalb wollen wir heute tiefer gehen. Wir wollen Innovation entkernen und wieder mit Bedeutung aufladen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der genau dafür steht. Alexander Wipf ist dort geboren, wo er sagt, man alles kann, außer Hochdeutsch. Und von dort aus zog er mit 19 und zwei Koffern nach New York, mitten in den Goldrausch der Dotcom-Ära. Seitdem arbeitet er an den Schnittstellen von Markenführung, Produkterlebnis und Technologie. Er berät mit einem klaren Blick für den Unterschied zwischen Hype und Wirkung. Nach Stationen in Frankfurt, Berlin, Chicago und London ist er heute zurück im Südwesten. Als aktiver Gründer, Innovations- und Transformationsberater. Seine Mission, deutsche Mittelstandssubstanz in digitale Souveränität zu übersetzen. Und dabei beginnt der Weg für ihn oft mit einer einfachen, aber entscheidenden Frage. Wie geben wir KI eine Rolle im Sinne der Menschen, bevor KI uns unsere Rolle zuweist? Schön, dass du da bist, lieber Alexander.
Schön, dass ihr mich habt und da haben wir uns da einiges vorgenommen. Also mal kurz die Innovation entkernen und wieder zusammenlegen. Das ist ja auch mal in sich schon eine Innovationsaufgabe für heute.
Ich habe mich gefragt, ob auf deiner Visitenkarte sowas steht wie Innovationskernsanierer oder so. Also ob das auch, ja, eigentlich eine ganz hübsche, so ein hübsches Add-on, ne?
Es steht nicht drauf, aber ich habe darüber tatsächlich nicht nachgedacht und gehe schon inspiriert jetzt in dieses Gespräch rein durch diese Schnellvorlage.
Ja, gern geschehen.
Weil mir kommt das manchmal so vor, weil tatsächlich einer der Themen ist, durch dieses, sag ich mal, Zurückkommen aus den USA, wo ich die einfach erlebt habe und als selbstverständlich anerkannt habe, dass wie die Leute reden, Geschäfte geführt werden und so weiter, ob ich da irgendwas falsch verstanden hatte, als ich wieder in Deutschland ankam. Ja, und dieses Kernsanieren oder wie du es auch gerade genannt hast, kommt mir manchmal so vor. Ne? Oder kam mir sehr, sehr stark so vor. Inzwischen, in mittlerweile ab 20 Jahren, habe ich da, glaube ich, auch verstanden, auf was es da ankommt manchmal. Aber tatsächlich, es ist eine interessante neue Metapher, die ich vielleicht einbauen kann in eine meiner Präsen. Vielen Dank.
Fühlst du dich denn gut vorgestellt von uns?
Ja, aber wie gesagt, es ist auch da wieder natürlich, steckt da sehr viel drin und es hört sich dann immer so gut an, auch wenn man auf so einen Kongress eingeleitet wird. Mir kam es jetzt eben auch darauf an, dieses wieder im Südwesten. Und warum, das fand ich schön, dass ihr das da drin hattet, weil auch da nochmal ein weiterer Schritt ist. Also in den USA, Deutschland, das Verständnis über Innovation und wie das vielleicht anders ist, wie ich es gerade schon angesprochen hatte, aber auch dann nochmal Mittelstand. Und in jedem Seitental hier, wo ich jetzt bin, gibt es einen Weltmarktführer für ein Nischenprodukt. Und da ist es nochmal
Das oft auch einfach Unternehmen sind, die jetzt nicht für den Endverbraucher sichtbar sind. Aber also du bist nach New York gegangen, ziemlich, ziemlich jung. Ich meine, mich zu erinnern. Ja. Warum bist du nach New York und was hast du da erlebt und warum bist du überhaupt zurückgekommen? Ich glaube, wenn wir das nochmal erzählen, dann erkennen wir vielleicht auch ein paar Motive.
Ich glaube, anfangs war das, also eine Saat wird ja oft woanders gesetzt und danach erzählt man eine Geschichte, als ob die so eine kausale Kette wäre. Mhm. Auch gerade so erfolgreiche Leute, wenn du auf denen Leben guckst oder wenn du zuschaust, was sie dann erzählen über ihr Leben, dann sieht es aus, als ob das, ja, dann dachte ich das und dann habe ich das gemacht und das führte zum logischen Schritt. Ist ja aber gar nicht so, ne? Also wenn dein Leben passiert, ist es ja eher das Fällige, was dir zufällt. statt so eine rationale Kausalkette, als ob man sein Leben so planen könnte. Und die Saat gesetzt hatte tatsächlich mein Opa. Mit einem Super-8-Film, also mit der MS Europa und meiner Oma mit, quasi die Hafeneinfahrt nach New York gefilmt hat.
Okay.
Und dann einen Helikopterflug auch noch hatte und da dachte ich, da muss ich hin.
Mhm. Einfach, also einfach, es ging dir um New York quasi.
Es war irgendwie, da ist zumindest eine Saat, ne? Und da wird ja nichts draus. Da bist du 8 Jahre alt und denkst, da muss ich irgendwie hin. Dann bleibt es wahrscheinlich das kindliche Traum, der Traum bleibt da erhalten. Und dann entwickelt sich deine Karriere, dann machst du Abitur und dann denkst du so, oh, bumm. Und dann hast du Stipendium gekriegt und bin rüber.
Stipendium gekriegt. Also ein
deutsches Stipendium.
Deutsches Stipendium für eine Universität dann. In New York?
Ja, genau. Da habe ich dann Computer Science studiert, also Informatik auf Deutsch und habe das dann aber innerhalb von 6 Monaten, wie das dann eben so ist, habe ich ich musste noch Honors English Classes nehmen, weil ich spät kam, musste ich auch nur Honors Classes also nehmen.
Was sind das? Was sind Honors Classes?
Das ist eigentlich die Klassen für Masterstudiengänge.
Okay.
Ja.
Das heißt, da war noch was frei und dann bist du
da reingerutscht. Da war noch was frei, genau. Ja. Ich kam auch an während einem Blizzard, der da war, also ein Schneesturm. Deshalb war der Flug verspätet. Deshalb habe ich dann wo ich mich immatrikulieren wollte, diese Kurse und Klassen gar nicht bekommen. Deshalb musste ich die gleiche Klasse nehmen, aber als Masterstudiengang quasi. Und dann, gut, kann jetzt nicht warten bis nächstes Semester, habe ich die halt genommen. Und genau da, Serendipity oder das Fällige eben, was mir zufiel, einen getroffen, der in einer Agentur gearbeitet hat, als in der IT. Und er sagt, willst du da nicht ein Praktikum machen? Und so landete ich dann in dieser Sparte. Und dann hatte ich gleich Kreativität und Technologie. Also mein Interesse schon immer, schon als kleiner Steppke. Ich bin quasi Digital Immigrant, weil ich bin ja vor 1980 geboren, also nicht Digital Native, aber ich habe mich schon
willkommen
sehr viel
im
mit.
Club.
Ich weiß, mein Lenny.
Wie fühlt sich
man
das so an?
Man sieht aber nicht.
Vielen Dank. Tja, Katja, da musst du erstmal hinkommen.
Ja, es ist mir eine Ehre, wirklich.
Ja.
Ja, und dann wurdest du da sozialisiert.
Ich wurde da sozialisiert, genau, und ich konnte dann eben aber auch, ohne das in dem Moment zu wissen, wie gesagt, keinen Plan gemacht. Ne? Das war jetzt nicht so, oh, ich will das oder so. Und ich fing sogar erst mit einem Business-Studium an, weil ich nicht wusste, was ich wollte. Informatik war schon eigentlich der nächste Schritt bei mir. Und ja, dann wurde ich auch da mehr oder weniger entdeckt. Dann hat irgendwie ein Projektleiter, der gerade die Interactive Unit startete bei denen, das war eine Klassikagentur eigentlich, der hat dann gesagt, Moment, was? Du kannst HTML? Ja, da kannst du ja nicht in der IT arbeiten, weil ich habe da eigentlich nur Kabel verlegt in der
HTML
IT.
HTML?
Ne? So, das HTML ist eigentlich die ersten Baublöcke, mit denen man Webseiten bauen konnte. Also die Programmiersprache ist ein bisschen übertrieben, weil so richtig programmieren tut man da nicht. Das ist relativ simpel, also ganz leicht zu schreibender Code. Und den konnte ich. Und das war damals halt, dann haben sie halt jeden von der Straße quasi angestellt, der das konnte. Und
die Beginne des Internets sozusagen.
Genau, das waren die Beginne des Internets und die hatten gerade eine Abteilung gestartet, zufällig, wieder Zufall, und für deren Kunden, für die sie eigentlich in Quark Express Jahresberichte gelayoutet haben.
Das alte Bildbearbeitungsprogramm, ne? Das kenne ich auch noch aus dem
Studium. Layout-Programm, genau.
Ja.
Für die Kunden, also Sony.com, AT&T, große Blue-Chip-Firmen und Marken, für die haben die gelayoutet. Und dann habe ich quasi die ersten Webseiten für diese Firmen je programmiert.
Und du warst
das. Also es war dann wirklich, ich war das. Die erste Sony.com, vielleicht auch ältere Mithörer hier vielleicht angeklickt haben, die war von mir. Ja. Nee, und das kam dann quasi in dem Ding rein. Und da habe ich dann auch gemerkt, aber dass es so eine gewisse, Reibung gibt zwischen dem kreativen Anspruch damals vor allem, weil die Netscape 1.0, diese ersten Browser, die konnten ja nichts, ne? Und die waren auch noch, die konnten nicht das gleiche wie Internet Explorer. Die waren unterschiedlich. Mhm. Es gab ja noch keinen Standard. HTML war noch nicht so standardisiert wie heute. Und da habe ich gemerkt, da brauchst du Übersetzungsarbeit. Ne? Da brauchst du einen Transfer zwischen, was möchte ich kreativ auslösen, und was kann ich wirklich in der Technologie abbilden. Und da kam ich dann auf die Informationsarchitektur. Ja. Und das war dann quasi, da war ich dann wahrscheinlich einer der ersten Informationsarchitekten, zumindest in New York City. Und das fand ich sehr spannend, weil das genau mir, das passte zu mir. Ich war weder der beste Programmierer wahrscheinlich damals, noch war ich der Kreative mit der visuellen Idee oder so, aber ich war dieser Übersetzer. Und eigentlich ist die ganze Karriere, die dann auch da früh schon mit eigenem Startup und auch Startups als Kunden bei dieser Agentur und so, weil das der Dotcom-Boom fing dann so langsam an, ja. Das war immer diese Übersetzerrolle. Also verstehen, was kann die Technik, wie kann man sie interpretieren, wie kann man auch durch die Technik Ideen geben an andere, die die Technik nicht verstehen, aber umgekehrt deren Vision kreativ wieder umsetzen in die Technik. Immer dieses Zwiespiel war das dann quasi, genau.
Vielleicht nochmal die Dotcom-Bubble. Für alle, die es jetzt nicht so klar haben, alle wollten quasi digital, also von analog ins Internet kommen.
Ich sag immer, das war ungefähr so eine ähnliche Massenpsychose wie jetzt generative KI. Die Dotcom-Blase, ich habe die so persönlich erlebt und trotzdem fällt mir so schwer, das zu erzählen, war eine Phase, wo eigentlich das Internet, also im Sinne des Internet gab es ja schon länger, das ist ja noch DARPANET, war ja eigentlich ein militärisches Produkt der US-Regierung und hat dann mit Tim Berners-Lee wurde es ja dann zum World Wide Web mit dem HTTP-Protokoll quasi. Und dann gab es ja die ersten Webseiten, wie gesagt, die ersten, die ich programmiert habe. Und das war dann letztendlich die Phase, wo dann auch erst Geschäftsmodelle versucht wurden, dort zu lancieren. Viele sind dann eben, außer Amazon ist noch übrig aus der Zeit, ganz ehrlich, sind die eigentlich einzigen, die haben so richtig einfallen. Und alles andere ist ja dann in der Dotcom-Blase geplatzt. Also da wurde schon spekuliert auf Ideen, die alle letztendlich danach irgendwann kamen. Aber die Technik, die Band, auch die Übertragungsraten des Internets waren einfach nicht schnell genug. Und die mussten eben nachgezogen werden. Und das, was wir eben heute selbstverständlich finden, dass diese Geschäftsmodelle alle existieren online und digital, waren damals eben schon vorgedacht, aber die meisten waren einfach, mussten leider nach vielen Finanzierungsrunden und vielen Milliarden Dollars, die verbrannt wurden, dann wieder eingestampft werden. Auch in Deutschland in der Zeit natürlich gab es da viel, was dann unter New Economy auch in Deutschland noch mehr als Wort lief, ja, wo dann auch große Enttäuschung war. Also viele haben dann angelegt, dachten, ja, hier geht's los, endlich wieder was los. Auch Deutschland hat mitgemacht damals, so wie ich das wahrgenommen habe. Und dann kam aber die große Ernüchterung, dass diese ganzen Geschäftsmodelle alle entweder zu übertrieben waren oder einfach die Technologie dahinter nicht genug, weit genug war, um das wirklich abzubilden. Und das war dann das Platzen der Blase. Ja.
Aber du bist da geblieben, ne? Also du bist zu dem Zeitpunkt, warst du dann ja noch in den USA, ne?
Ja, wir hatten Glück. Ich war dann zwischenzeitlich von dieser Agentur, von dem Chef, der auch witzigerweise Deutscher war, der ist zu BBDO, also eine große Netzwerkagentur weltweit, gehört auch zur Omnicom-Gruppe jetzt und der sollte eine digitale Marketingagentur für BBDO starten und hat mich dann quasi als ersten Angestellten mitgenommen und das habe ich dann noch da weitergemacht, also bis 2004 und über die Blase hinweg und das hat mich da auch gerettet letztendlich, dass ich dann normalen Dayjob hatte.
Du hast viel Glück gehabt bis hierhin schon mal.
Ja, genau. Das war schon, und das war einfach so unvermittelt. Man hat auch immer die nächsten Leute gefunden in der Stadt, die einfach Ideen hatten. Die Währung ist immer, hast du eine Idee? Und nicht so sehr geht die Idee.
Ja, da sprechen wir gleich nochmal expliziter drüber, wenn wir zu dem großen Begriff Innovation kommen. Aber dann, wie bist du... Genau. Wie hat es dich zurück, ich meine mit Zwischenstationen, wie hat es dich zurück nach Deutschland verschlagen?
Mehr oder weniger persönliche Gründe. Ich habe gemerkt, dass ich einfach durchaus ein Heimweh hatte, was nur zwischenzeitlich gelindert wurde, als immer mehr deutsche Restaurants auch in Manhattan aufgemacht haben, tatsächlich. Und ich habe dann alle meine Urlaube hier verbracht, auch bei meinen Eltern. Und dann war es auch so, die Eltern werden nicht jünger offensichtlich. Und das war dann so eher ein privates Thema. Wo ich zurückkam. Ich wäre auch fast hängen geblieben. Also es war eher Zufall, dass auch noch eine Amerikanerin, die mich damit mal verliebt hatte, auch unbedingt nach Europa wollte. Und die hat dann einen Job in Europa gekriegt und deshalb bin ich dann zurück. Das war eher, der Anlass war eher tatsächlich eine Frau, muss man auch sagen. Also,
ja, privater geht's nicht. Bin. Privateren Grund gibt's quasi gar nicht. Ja, cool. Und aber dann hattest du ja auch, apropos glückliche Zufälle und Glück, auch in Deutschland dann ziemlich gut zu tun.
Genau, es war eigentlich eine tolle Sache. Ich hatte dann auch Glück, von einer recht bekannten Agentur, die damals sehr hip war, neue digitale ist, die angestellt zu werden zuerst. Und da einfach ein paar Sachen, die man in den USA schon gemacht hatte oder die ich bei BBO gemacht hatte, einfach auch mit einzuführen. Und das war eigentlich eine ganz gute Zeit, genau. Aber da kam dann auch so ein bisschen der Handbremseneffekt, wo ich dachte, was ist denn hier los?
Ja. Ich wollte gerade fragen, ob du Technik-Jetlag hattest sofort, also in dem Moment, wo du sozusagen wieder hier nachher gekommen bist.
Technik-Jetlag nicht, sondern
Mentalität.
Ja, und das muss man jetzt, ich hatte so eine romantische Vorstellung, ne, auch von Deutschland eigentlich, weil ich habe ja nie gearbeitet in Deutschland. Ich bin ja mit zwei Koffern, ich hatte einen Sommerjob mit 16 im Dorf nebendran, ne, von dessen Geld ich mir dann mein US-Robotics-Modem gekauft habe, was illegal war noch. Das hatte nicht den Bundesadler unten drauf, das war nicht zugelassen. Ja, und genau, das war das einzige Joberlebnis, was ich hatte. Ne? Und dann kam ich zurück und dann war ich halt ein bisschen
lost, würde die Jugend sagen.
Ich war lost. Ich habe auch, das ist ja wirklich, du wirst sozialisiert in deinen jungen Jahren, das merkst du einfach, wenn du die 20er irgendwo verbringst und kommst dann zurück. Auf der einen Seite ist es ein Geschenk, weil du weißt gar nicht, was es ist, deutsch zu sein, bis du eigentlich dein Feedback kriegst, wenn du zurückkommst. Also, oder, und ich habe eigentlich, auch zuerst habe ich eigentlich gemerkt an den Stereotypen, die Amis hatten über Deutsche. Und die Stereotypen haben mir da aber nur geholfen, weil das war immer so, der ist Deutsch, der ist gründlich. Ja. Also wenn der das sagt, dann ist das auch so. Der ist pünktlich, wenn der das sagt, dann hat er das auch geresearched, da brauche ich nicht zweimal fragen. Das waren alles totale Stereotypen, wo ich auch sage, ganz ehrlich, also manchmal auch so ein bisschen zu viel Vorschusslorbeeren, nur wegen meiner, wo ich herkomme.
Der Pünktlichkeit habe ich auch nie verstanden bei den Deutschen, ne? Also ganz im Ernst, oder ich habe noch anderen Background, von dem ich nichts weiß, aber das ist mir jedes, also.
Ja, gerade wie Kreativen, ne? Sprichst du von mir.
Ja, aber genau. Genau, da dachte ich, ja, du frag doch lieber mal einen Projektmanager, das ist ja nicht meine Rolle jetzt da so, ne? Das war schon teilweise auf dem Niveau, aber ich wollte nur sagen, ich habe das Gefühl gehabt, mit dem, was ich da mit reinbringe durch meinen Unterschied, dass der eigentlich willkommen ist. Und das andere ist, du hast eigentlich nur mit neurodivergenten Leuten zu tun gehabt. Also das wurde da noch nicht so genannt, aber im Endeffekt hatten alle irgendwie ADHS, geht in der Stadt wie New York auch gar nicht anders. Immer bing, 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 immer irgendwas los. Und das waren alles so, da musste auch nichts geregelt sein. Es wurde im Machen, gingen die Dinge vorwärts. Und alle diese Unterschiede, die ich habe einfach gedacht, wenn ich jetzt rübergehe nach Deutschland, mache ich das da so weiter. Nee,
nur nicht. Auf Deutsch. Ja.
Ja, genau. Ich dachte einfach, dann rede ich halt wieder den ganzen Tag Deutsch und okay, aber das war's. Aber grundsätzlich, wenn ich zur kreativsten Digitalagentur Deutschlands gehe, dann wird es ja so ähnlich sein. Da wird ja nichts groß unterschiedlich sein, denkst du.
Was hast du erlebt?
Ja. Ja, dass ich jetzt halt einer von den anderen Deutschen bin. Ich bin jetzt einer von allen anderen.
Achso, der ist nicht mehr der Gründliche.
Und dann bin ich plötzlich der Ami. So, und das war dann, das hieß halt irgendwie für die meisten, das ist der Typ, der mit dem Kopf durch die Wand will. Der will immer machen. Der fragt den Chef nicht mal.
Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Okay, das heißt, du hast flache Hierarchien kennengelernt und einfach so dieses sehr produktive Miteinander, Stück für Stück iterativ vorgehen, gucken, was funktioniert. Naja, da fällt mal was hin, dann wissen wir jetzt, wo wir eine Schwachstelle haben. Ne? Also das hast du dann nicht in Deutschland wiedergefunden, sondern eher Hierarchien.
Naja, ich habe schon gefunden, weil wenn du es dann trotzdem machst, vormachst, auch mit Reibungen und vielleicht bei manchen Leuten polarisierend, vielleicht schließt du manche Leute aus, kriegst ja trotzdem Fans. Weil es warten ja, das ist ja das Ding, es ist ja unheimlich, und das ist das Thema, was uns wahrscheinlich hier begleiten wird, es ist unheimlich viel Substanz, viel mehr tiefes Wissen, viel mehr Know-how da, als im Vergleich gefühlt, manchmal finde ich sogar in den USA, also in den USA kannst du mit weniger Substanz viel mehr eine Welle machen, weil sich dafür auch was getraut wird. Ne? Aber bei uns ist es vielleicht umgekehrt. Also du findest dann auch hier die Leute. Also ich habe dann einen super Anfang gehabt eigentlich. Ja? Ich hatte nur ein bisschen eine Anpassungspsychose. weil ich dachte so, Moment, also das alles, weil du musst dir vorstellen, alles, was du denkst, das normal ist und was die Währung ist für Erfolg oder wie man miteinander arbeitet, das war anders jetzt. Also, und ich habe auch nicht verstanden, wie so eine Verhaltenheit da ist, wenn man jetzt was machen wollte zusammen. Da war dann sowas, was mir nie in den Sinn gekommen wäre, wie zum Beispiel, ja, der Chef wurde noch nicht informiert. Habe ich nie interessiert, weil es nie jemanden interessiert hat. Das ist nicht, weil ich unbedingt den Chef nicht fragen wollte oder nicht um Feedback gebeten hatte oder so, sondern weil das einfach nicht vorkam vorher, ganz einfach. Und da habe ich einfach gemerkt, wie wichtig eigentlich der Kontext und die Kultur ist und A, was einen dann selber dabei ausmacht. So, und ich habe eine Weile gebraucht, um überhaupt mich anzupassen dann wieder. Aber zum Glück habe ich mich nie ganz angepasst. Und sonst hätte ich wahrscheinlich auch keine Rolle.
Bist du deswegen heute auch Innovations- und Transformationsberater, weil du das immer noch in dir trägst?
Ich glaube ja. Weil, vorher war ich, zu dem Zeit war ich, ich hatte ja schon diese Schnittmenge, habe ich ja schon gesagt, diese Technik, Kreativität, wie kriege ich das zusammen, also wie muss man Technik interpretieren? Das ging ja dann auch weiter in Richtung Marke. Ich habe dann einfach mir Marke drauf geschafft, als ich dann bei BBDO war, kam dann einer zu, der hat versucht zu verstehen, was ich tue. Also so ein alter Kreativdirektor bei BBDO, der meinte dann, der hat auch so Fragen gestellt wie, wait, isn't the internet just like really bad radio, TV and print in one? Also der hat einfach gefragt, das Internet einfach nur eine schlechtere, nicht so hochauflösende Version von Print, Werbung, TV und,
Radio
und irgendwie Radio wäre. Was zu dem Zeitpunkt ja sogar gestimmt hat. Also das war ja 99, ne?
Es gab ja keine User Experience, ne? Also es war ja alles.
Genau. Ja. Und das war dann da mein Titel. Director of User Experience, genau das. Und das war ich ja eigentlich fachlich gesehen in dem Moment. Ne? Ich hatte auch noch die Entwickler in meinem Team. Ich war 21, hatte irgendwie 11 Leute, ne? Also es war einfach normal. Dann kommst du hier zurück und dann fängst du wieder von unten an. Ne? So. Und da gab es noch keine User Experience Abteilung in der Agentur in Deutschland. So, und das war ich eigentlich fachlich. Nur eigentlich die Rolle, die ich damit gespielt habe, mit dem Jobtitel, war eigentlich von geht mehr, machen, trauen. Das geht schon. Die Amis machen, dann können wir es auch. Das ist immer nur das, ist einfach Cheerleading eigentlich.
Viele sagen, wir haben hier die Digitalisierung verpannt. Ne? Ist das so?
Ja, ist so. Also
man braucht wenn wir jetzt nur auf KI die Makro. Gucken.
Wollten wir dieses Gespräch nicht also Sekunde mal, sollte sich das nicht ganz Positives alles anhören hier?
Wir machen das, wir nennen diesen Podcast heute Panikwunder. Also in dieser Reihenfolge.
Genau.
Also das sagen ja viele, ne, dass wir hier in Deutschland die Digitalisierung verschlafen haben und dadurch natürlich jetzt auch Probleme haben, KI schnell zu adaptieren oder auch generell Technologien und da auch dann Innovation zu schaffen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wie hast du das wahrgenommen aus deiner besonderen Rolle dann ja auch?
Damals gar nicht, weil da wussten wir ja nicht, dass wir es dann 20 Jahre lang verschlafen. Ne? Weil ich glaube, aber was da passiert ist, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mir geht es nicht darum, nur mit dem Kopf durch die Wand. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass es wirklich nichts bringt. Also ich habe meine Anpassungspsychose gehabt, habe davon auch gelernt, die hat lang genug gedauert und ich bin ja auch froh, hier zu sein. Ich finde ja auch, dass was hier ist, gut. Ne? Also es geht da darum, auch diese Beschwermentalität, die wir auch leider haben. Also es gibt nichts Deutsches, als sich darüber zu beschweren, wie bescheuert es Deutsche sein. Also man braucht nur mal auf LinkedIn Deutsche Bahn Google eingeben ins Suchfeld, dann weiß man ja schon, was los ist. Genau, und das ist so ein bisschen auch da, muss ich auch ehrlich sagen, geht mir nicht darum, der Ami zu sein. Ich bin das wieder geworden, wie ich unfreiwilligerweise der Deutsche in USA war, ne? Also das ist ähnlich so. Nur ich glaube, das aufzulösen ist der Job bei Innovation, weil du hast Ängste, du hast die menschliche Seite bei Innovation ist viel wichtiger als die fachliche. Also das merke ich. Also früher, vielleicht mit 30 oder so, habe ich versucht, die Strategie richtig zu machen. Es ist auch wichtig, dass man die richtig macht. Aber ob die dann wirklich umgesetzt wurde oder ob die dann wirklich ankam und das gebracht hat, was auf dem Papier, auf der PowerPoint stand, hatte eher was mit Menschen zu tun. Und das ist jetzt sind die letzten, sag ich mal, 5 bis 10 Jahre, die ich damit verbringe. Also nicht mehr die richtigsten Strategien zu schreiben, sondern eigentlich gut genug Strategien zu nehmen, um die umzusetzen mit Menschen in Teams. Und jetzt im Kontext von KI merke ich einfach, was da nicht anschlussfähig ist und schwieriger ist als woanders, ist einfach, weil wir 10, 15, 20 Jahre, um auf die Frage zurückzukommen, einfach die Vorbereitung der Digitalisierung für KI nicht benutzt haben, weil nichts anderes ist eigentlich diese Digitalisierungsphase. Das ist einfach, KI ist einfach Turbo-Modus, wie der Peter Kabel sagt, von Digitalisierung. Und wie anschlussfähig wir jetzt sind, hat damit zu tun, welche Lücken wir vielleicht noch in der Digitalisierung haben.
Ja, und es scheint mir auch Erfahrung also ne, wie viel Erfahrung wir und wie affin wir genau. jetzt wahrgenommen werden, dazu experimentieren und schnell aus dem Experimentieren rein in ein Oh, so what? Ja, in das, was machen wir jetzt damit? Das ist ja eigentlich eine Kompetenz, die man in dieser Digitalisierungsphase der letzten 20 Jahre hätte lernen sollen, müssen, können, um jetzt mit ja, der Geschwindigkeit klarzukommen.
Mhm. Auch kulturell, weil was Digitalisierung ja mehr gemacht hat als nur digitalisieren, das ist, ich finde das auch nicht ein gutes Wort. Ich habe mich damals auch nicht Digitalberater genannt, obwohl ich das ja wirklich war. Mhm. Genauso wie ich mich jetzt nicht KI-Berater nenne, weil ich wusste, dass digital alles und nichts sein wird. Es wird einfach Teil vom Alltag, privat, im Geschäft, über. Es wird einfach Teil. Und die Denke ist aber nicht mitgekommen. Wir sind unheimlich gut im Technologie implementieren in Deutschland. Wir machen das bis runter auf den letzten Use Case. Das ist auch jetzt eine Altlast. Mhm. Weil wenn wir jetzt Systeme wieder umziehen, gerade was Cloud-Architekturen und so angeht, wir haben da Legacy-Systeme, die mit einer Präzision gebaut worden sind, die wir aber so nicht, also die wollen wir jetzt alle rüber retten, ja, ins KI-Zeitalter. Das ist einfach ein Riesenaufwand. Ich will es gar nicht technisch sagen. Wir sind gerne Ingenieure, glaube ich, als Deutsche. Mhm. Wir haben es gerne korrekt und präzise. Und das ist auch eine Qualität, die die Welt auch braucht, finde ich tatsächlich. Aber wir stehen uns damit auch teilweise im Weg und wir machen halt nicht 80-20. Wir steuern nicht einfach mal durch und sagen, lass mal gucken, was dahinter steckt, bevor wir wieder alles perfektionieren wollen. Einfach dieses so, ne, die kennt ja die 80-20 Pareto-Prinzip. Also nicht 100% alles umsetzen wollen, sondern zu sagen, lass uns mal bei 80% aufhören und gucken, wie es geht. Ne? Mhm. Also manchmal, bei vielen Sachen reichen auch schon 50%. Ja? Also wenn wir jetzt über Innovationsprozesse reden, dann brauchen wir noch viel weniger umsetzen, um zu gucken, ist da überhaupt ein Werteversprechen dahinter, was zum Beispiel Menschen gefallen könnte. Können wir nicht einfach jetzt mal ein paar Annahmen nehmen, die vertesten und gucken, ob es dann weitergeht. Und da sind wir einfach, das ist nicht in der Natur des Deutschen. Wir können das, wenn wir das dann machen übrigens. Ich sage immer, wir können das alles. Ich sage nicht, wir können das nicht. Wir haben da einfach Barrieren und die musst du in der Teamkultur auflösen und dann geht das auch. Ja? Aber das heißt nicht, dass wir amerikanisch werden müssen. Das will ich auch nicht, um Gottes Willen. Jetzt schon gar nicht gerade, ne? Ist ja auch klar. Ja? Aber nur mal kurz haben wir die Digitalisierung verpennt. Ich war gestern beim Finance Summit in Stuttgart, ja? Weil ich bin ja jetzt im Ländle. Und das habe ich ein paar Zahlen vorgetischt bekommen und die kann ich hier weitergeben. Also das fand ich sehr interessant. Das fing an, eine der Präsen, das war die Keynote. Angenommen, Deutschland wäre ein US-Bundesland. Mhm. Das ist mal für euch die Frage. Was denkt ihr, wo im Ranking beim Durchschnitts, sag ich mal, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wären wir da? Es gibt ja 50 Bundesstaaten in den USA. Angenommen, wir wären das 51. Wo auf dieser Liste wären wir im Ranking vom Durchschnitts-Bundesinlandsprodukt?
49 und 50.
Ja. So woher wusstest du das?
Weil du ja so fragst. Also irgendwo ganz unten im Ranking.
Ich wäre so in der Mitte gelandet.
Also nur Mississippi wäre dann armer.
Mississippi, okay.
Ja, Mississippi, wir sind noch ein bisschen besser als wir. Und das ist schon mal ein Schocker. Ja, das wäre schon mal ein Schocker, ne? Also das ist sozusagen, okay, der Motor der Wirtschaft Europas, Deutschland ist was, Nummer 49? So, nur mal so. Und da fängt natürlich die Vergleicherei an und das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass wir auch, dass wenn die Magnificent Seven, also die sieben großen quasi Unternehmen, also Alphabet, wo Google drin ist, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla, deren Marktwert mit 20.400 Milliarden ja, ist mehr als alle europäischen börsennotierten Unternehmen.
Ja.
So, also wirklich, wir fangen mit Panik an und dann Wunder. Ne? Also das wären also gegenüber 14 Milliarden aller börsennotierten.
Ich muss hier so eine Grille zirpen lassen zwischendurch.
Ja, das muss dann einbauen. Ja. Und der Punkt ist, wenn du jetzt sagst, okay, wie sahen das jetzt vor 25 Jahren aus? Weil es ging ja, die Frage war ja das, ne? Also haben wir das jetzt verpennt oder nicht? Das ist, wenn du jetzt auf 2000 guckst, das Jahr 2000, dann gab es die Mag 7 ja noch nicht. Da waren das ja nur Mag 3. Da war es nämlich, glaube ich, Amazon, Microsoft und Nvidia waren da. Google gab es ja auch noch nicht. Und da waren es gerade mal 244 Milliarden. Also nichts. So, und jetzt kannst du sagen, und die EU-Unternehmen waren damals 5.500 Milliarden. Ja? Also, und jetzt spul vor, 25 Jahre, rein marktwertmäßig, ja, wir haben es verpennt. Mhm. Weil wir haben keine Antworten. Und wir hatten sogar Ideen. Wir hatten ein Facebook in Deutschland. Ja. Es hieß StudiVZ, wenn ich erinnerst.
Ich war drin. Schüler und Studi. Ja.
Wir hatten ein LinkedIn, es gibt sogar noch, heißt Xing, ist aber niemand mehr. Ja, wir hatten Antworten auf all die Dinge. Das war nicht, dass die, aber wir waren nicht kapitalisiert, weil wir hatten nach der New Economy, glaube ich, Angst. Mhm. Wir haben einmal mitgemacht, wir waren auf der CeBIT und haben uns total gefreut. Und dann sind wir auf die Schnauze gefallen, wie alle anderen übrigens auch.
War das nur mit der Telekom-Aktie?
Genau, das war auch die Telekom-Aktie. Mhm. Genau, dann haben die Leute, da waren sie total enttäuscht. Und vor allem, die Deutschen sind ja auch nicht financially literate. Also wir sind ja nicht belesen. Oder wie sagt man da?
Wir haben keine Finanzkompetenzen.
Wir sparen uns arm. Und genau, wir sparen uns arm, wir tragen alles aufs Sparbuch. Und natürlich ist dann, wenn du dann zum ersten Mal der ganzen Bevölkerung die Telekom-Aktie gibst, dann muss das auch klappen, weil das, wenn das dann Vehikel ist, die Leute dazu zu bringen, privat vorzusorgen, und dann klappt es nicht, schwierig.
Ja, das war die Volksaktie, ne? Vielleicht sagen wir das nochmal ganz kurz für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben. Also es war eine riesige Werbekampagne auch, wo zum ersten Mal im Prinzip im TV ausgerollt wurde, Leute, ihr könnt übrigens alle selber Aktien kaufen. Ja. Das ist nicht einfach nur eine Sache, die irgendwo hinter Vorhängen passiert oder bei großen Firmen, sondern ihr selber kauft. Ich glaube, Thomas Gottschalk war Testimonial dafür, ne? Und hat das auch ganz groß gemacht. Ja, und dann haben alle Telekom-Aktien gekauft. Ja.
Und dann kam die große Enttäuschung und jetzt nähen die Leute wieder das Bargeld, was jeden Tag quasi weniger wert ist, ins Kopfkissen.
Ja, machen dieses Geldstacking, habe ich jetzt gesehen. Ne? Habt ihr das auch schon gesehen? Diese Umschläge, dieser verrückte Trend, der seit einem halben Jahr jetzt irgendwie ist, dass du dir dein ganzes Geld, was du hast, abhebst in Bargeld und das dann in so Fächer packst, um zu gucken, was ich wofür habe und was übrig bleibt, kann ich dann beiseite legen für eine neue Jeans oder so. Also
Das ist
super skurril.
Nee, und dann kam noch dazu, und das darf man nicht vergessen, das fand ich auch, da habe ich auch ein bisschen lange drüber nachgedacht, ja, okay, das eine Mal kann das sein, ne, weil wir kulturell, es gibt ja noch andere Altlasten, die kulturell drin sind. Ja, du kannst, lass uns nicht vergessen, Wiedervereinigung, was das gekostet hat und auch da das Gefühl von, der Westen muss den Osten retten und was muss ich noch alles tun. So, da war ja auch schon wieder so ein Finanzthema und dann 48, alles verloren, ne, die Leute, Währungsreform, war alles null. Da haben wir dann aber natürlich das Wirtschaftswunder draus gemacht. Nur dann willst du das auch nicht mehr loslassen. Ja, also es steckt auch so kollektives Bewusstsein dran. Und wenn ich über Innovation rede, denke ich das mit. Es geht nämlich um Empathie. Warum kann ein Team gerade nicht? Was ist da kulturell drin? Also A, in unserer Kultur sowieso, ne, was wir einfach mitbringen als Deutsche, positiv wie negativ, aber dann auch natürlich weiter im Team. Nur das zu verstehen, diese Zusammenhänge, hilft einem, glaube ich, auch zu sein, ich kann hier nicht mit dem Kopf durch die Wand. Das sind Sachen, die Leute nicht verarbeitet haben.
Lass uns an der Stelle doch mal in das Wort Innovation gehen tatsächlich. Ne? Alle wollen innovativ sein, alle wollen Innovation, alle setzen da ihr Pferd drauf. Oh, wenn wir jetzt nur was Innovatives raushauen, dann kriegen wir da schon das wieder hin. Was ist Innovation genau?
Innovation, das fängt schon an für mich, weil ich glaube, man sieht das Wort, wie du schon auch im Intro gesagt hast, ganz viel. Und da steckt das Wort Novum drin, das ist also neu, ne? Aber es geht nicht um, witzigerweise geht es nie um neu. Dotcom-Blase mal als Beispiel. Niemand von denen ist übrig. Also der Erste, der es am neuesten hatte, das Novum hatte, die sind nicht mehr da, außer Amazon. Gibt's nicht. Also es ist eher, Innovation heißt eigentlich von den Ersten, die es gemacht haben, zu lernen, um das dann marktfähig zu machen. Das ist Innovation. Also Innovation aus meiner Definitionssicht ist eine Idee an den Markt zu bekommen, also nicht eine Erfindung zu machen, sondern eine Geschäftsmodell lancieren zu können, sodass es erfolgreich wird, auf eigenen Füßen steht. Mhm. Ja, das ist Innovation. Und dazu muss ich mich mit dem Markt und den Menschen beschäftigen und nicht mit der technischen Idee. Also das so, und das ist genau der Unterschied, wo ich glaube ich auch sage, da kann man tollen Substanz, die es hier gibt, auch helfen. Ja, egal ob das Startups sind oder mittelständische Betriebe, wir haben so dieses, wir denken, wir müssten von der Welt entdeckt werden dafür, dass wir gerade eine Erfindung gemacht haben. Mhm. Wir erfinden zum Beispiel MP3 im Fraunhofer-Institut, aber das Geld verdient hat der Steve Jobs mit der Sache. Nämlich der hat dann ein Produkt gebaut. Ja. Mhm. Und der Unterschied ist schon, wie wir da rangehen. Also wenn wir sagen, ich möchte ein psychoakustisches Modell bauen und dann daraus einen Kompressionsalgorithmus machen, der MP3 heißt, das ist nämlich das Ding, das war die tolle Idee, zu sagen, wir komprimieren den Teil raus, den die Menschen eh nicht hören können. Deshalb ist dann die Dateiengröße so runtergegangen. Ja. Das war die tolle, mega Idee, made in Germany. Mhm. Aber wir haben danach kein Geschäftsmodell mehr damit gemacht, wo wir partizipieren können.
Wir schaffen es nicht von der Forschung in die Wirtschaft quasi.
Das ist das Ding, genau. Ja, das ist einer der Punkte, wo ich jetzt in Zukunft mehr ansetze, ja, zu sagen, wie kriegen wir denn eigentlich diese Capsule Brains, die in Hochschulen sitzen in Deutschland, dazu, den Technologietransfer zu schaffen in die Wirtschaft.
Nochmal, um das nochmal klar zu kriegen. Das heißt, Innovation ist, wenn du es schaffst, das technische Novum zu übersetzen in die Lösung von einem echten Problem, was wahrgenommen wird von Menschen.
Genau. Ich hab das mal runtergeschrieben. Das ist eigentlich eine Lösung für ein Problem, was es wert ist, gelöst zu werden. Mhm. Und in diesem Wert, gelöst zu werden, im Wert steckt der Marktwert. Ja? Mhm. So, und es muss zumindest inkrementelles Wachstum in einem neuen oder existierenden Markt schaffen. Das ist meine Definition. Wie ich sie runtergeschrieben habe. Weil da steckt, das ist ein einfacher Satz letztendlich, aber da steckt halt unheimlich viel drin, weil ein Problem, was es wert ist, gelöst zu werden, ja, also da kannst du eine Vision für haben. Erstmal, damit fängst du auch immer an, aber du musst tatsächlich dann gucken, ist der Wert da? Und die Investigation in die Werthaltigkeit deiner Idee ist eigentlich der Innovationsprozess. Das ist es eigentlich.
So, und jetzt kommen alle und sagen, ach Mensch, da ist ja KI, dann kleben wir den Aufkleber doch jetzt einfach auch mal bei uns drauf und dann, dann läuft das doch mal sehr.
Dann sind wir alle innovativ. Genau.
Oder, Alexander? So ist das doch, ne? So geht das doch.
Ja, genau. Das ist ja, und das war auch bei Digital vor 20 Jahren so, genau. Ja.
Wir machen jetzt auch was mit dem Internet.
Genau, wir machen jetzt auch was mit dem Internet, genau, und wir haben, man kann jetzt irgendwie auf unsere Webseite gehen oder dann später vielleicht auch was auf unserem Shop kaufen oder wie auch immer. Genau.
Wenn wir Unternehmen beraten in KI-Strategie und dann auch die Mitarbeitenden schulen, dann sagen wir ganz oft, also das Ziel ist ja oft, wir wollen jetzt auch effizienter und produktiver werden. Und eigentlich kann man ja sagen, das kriegt ihr eigentlich geschenkt. Die Frage ist, wie schafft ihr den Weg zu der Problemlösung, die sich dann für eure bestehenden Prozesse, eure bestehenden Produkte, wie auch immer, dann mit Hilfe von der KI weiterentwickeln lässt. Also ne, dieses, was machen wir jetzt, wenn wir verstanden haben, was KI kann und ist, wie können wir dann unser Geschäftsmodell erweitern, verbessern für ja, die Kunden letzten Endes.
Ja.
Dieser Schritt fehlt ganz oft bei den Unternehmen, wenn wir mit denen sprechen am Anfang, weil sie denken, okay, das ist jetzt ein klasse Effizienztool, aber dieser, was machen wir damit? Dieses Antizipieren, genau. Wie der Markt sich auch verhält, wie NutzerInnen das benutzen werden und dann darauf dann zu gucken, das fehlt oft
in Deutschland. Das ist die,
das sind unsere Kunden in Deutschland.
Das ist die Effektivitätsbrille, ne? Du sagst, also du musst das, was du an Zeit an sparst, hoffentlich, musst du reinvestieren in deine Effektivität. Also in deine Wirksamkeit. Mhm. Und schon, da ist schon mal Semantik interessant, weil ich meine, Effizienz, Effektivität wird manchmal auch verwechselt bei manchen Leuten. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich kann neu effektiv werden, wenn ich was anders mache. Also, und das ist ja auch der Unterschied bei Innovation. Es gibt ja diese drei Stufen von Innovation. Also die inkrementelle Innovation ist ja dieses Dinge besser machen. Mhm. Ja? Dann signifikante Innovation ist Dinge anders machen. Und Breakthrough oder radikale Innovation ist andere Dinge machen.
Mhm. Besser, anders, andere. Okay.
Mhm. Ja, genau. So. Und das sind nur die drei einfachen Pfade. Also, sag ich mal, wenn man das so auch ein bisschen so, dass man sich merken kann. Mhm. Natürlich gibt es dann für jeder der Dinge nochmal andere Kriterien, auch für Mitteleinsatz, ne? Auch Team und Struktur und die Sachen, die dann alle da dran gehören, um diese drei verschiedenen Stufen abzubilden. Und ich glaube, da ist der oft der erste Schritt, der dann nicht gemacht wird. Wir machen erstmal das Training und dann wissen wir ja Bescheid. Aber das Problem bei Innovation ist oft, dass ja damit, wenn es nicht nur inkrementell ist, und das, ich möchte nicht schlecht reden, das ist ganz wichtig, ne? Also du kannst auch nur am Markt bleiben mit einem guten Produkt, wenn du es immer wieder verbesserst, logisch. Ja. Ja. Mhm. Aber wenn du merkst, mit der Art Produkt komme ich nicht mehr weiter, ja? Mhm. Mit dem Produkt komme ich nicht mehr weiter, weil jetzt irgendwie die Wettbewerb mein Mittagessen auf ist oder weil, keine Ahnung, weil die Marktbedingungen sich ändern, dann musst du ja drüber nach, okay, dann muss ich vielleicht die Dinge anders tun, ja, um vielleicht nochmal einen Vorsprung rauszuholen, oder vielleicht echt andere Dinge tun. Und das ist natürlich noch schwieriger. So, und da, bei diesen zwei Schritten zumindest, ist es oft so, dass da einfach das Bewusstsein nicht ist, dass es dann kein harmonischer Prozess mehr ist. Also wenn ich Innovation will, dann muss ich sagen, es ist einfach so, dass ich einen stabilen Zustand verlasse. Also ich kriege auch keine neuen Ideen, wenn ich sage, ach ja, Händchen halten, wir machen jetzt einfach mal das Training und dann geht es schon irgendwie weiter. Das ist einfach nicht so. Ja. Ich verlasse einen stabilen organisatorischen oder organisationellen Zustand und sage bewusst, ich breche den jetzt, ich störe den jetzt. Und ich nehme in Kauf, dass dann was passiert, nicht harmonisch ist.
Ja, ich glaube, das erleben wir aber auch kollektiv alle gerade. Ne?
Komplett. Ja. Innovation kann halt nicht in der Komfortzone stattfinden. Ne? Und da ist es auf einmal so
das
schön
ist
kuschelig.
Das ist es. Aber mach das mal jetzt als Mittelständler oder als großes deutsches Unternehmen. Ja. Da kommt jetzt unsere Kultur wieder, was ich meinte. Du musst Verständnis und Empathie für die haben, weil du mit der arbeiten musst. Ja. Aber da siehst du dann halt so die Altlasten. Also wir haben da halt unseren Betriebsrat, wir haben da, und nichts gegen Betriebsrat, um Gottes Willen, aber wir haben da unsere gewissen Wege, wie wir das tun. Unsere, ja gut, aber das haben wir immer schon so gemacht. Und diese typischen Stereotypen, die wir halt auch haben, dass wir nicht irgendwas erstmal riskieren, bevor wir nicht auch ein bisschen geguckt haben, ist ja auch okay. Aber dann ist es auch manchmal einfach diese so Analyseparalyse, ne? Also dieses Stehenbleiben in der Analyse und nicht weiterkommen. Ja. Absolut. Wo ich sage, okay, da machen sich andere Kulturen einfach einfacher.
Wir haben das extra eingebaut in unseren KI-Kompetenz-Workshops, ne, wo es ja eigentlich darum geht, wie benutze ich das jetzt. Haben wir aber auch einen Teil, wo wir ganz bewusst mit den Mitarbeitenden über Ängste sprechen. Und was macht das denn mit dir? Was löst das gerade aus? Und das ist eigentlich da, wo es richtig magisch wird. Und die Leute danach auf jeden Fall mehr mitmachen, mehr Bock haben, das größeres Verständnis auch aufbauen, weil sie eben sich ernst genommen fühlen in ihren ersten Reaktionen und Empfindungen, dieser neue Zustand auslöst.
Das ist es, aber und erstmal die Empathie, weil da kriegst du erstmal es ist eine Transformation. Um eine Innovation zu machen, die auf den zwei letzteren beiden Ebenen ist, brauchst du das Team. Ja? Aber der Punkt ist auch da zu sagen, wie gebe ich denen den Raum? Erstmal für diese Sorgen und Ängste, aber dann aber auch für den Mut. Ne? Also es ist, darf nicht nur eine Kuschelecke bleiben. Ne? Und das ist halt das, wo man sagt, warum macht man das? Die Rolle da ist zu sagen, ich möchte mein Team intelligenter machen eigentlich, weil die Spannung, die entsteht, die ich dann durch die Störung ja einführe, ja, die Spannung ist am Anfang Reibung, also Verpuffung der Energie. Und dann lerne ich aber als Team, weil ich intelligenter werde, wie das zusammengeht in diesem neuen Feld, in dem ich bin, daraus Spannung zu machen. Also Spannung halten, das ist das Beste für Innovation. Also du brauchst Spannung und du brauchst Energie, um die auch zu halten. Und du musst halt immer gucken, dass du die Reibung reduzierst. Ne?
Ja, das wir ist sprechen so das Ding. Da aktuell von Momentum halten in so einem Prozess, der ja durchaus auch schon mal ein halbes Jahr dann dauern kann.
Genau, das ist so. Ne, aber auch immer wieder diese Erfolgsmomente, das ist wirklich so, dieses Zuhören, aber die Intelligenz steigt eben, wenn die Feedbacks kommen aus dem Team, wenn zugehört wird, wenn kommuniziert wird und eben es nicht den Mittelmann immer nur über den Chef geht. Und das ist so ein Ding. Also, und Digitalisierung hat es eigentlich schon gut vorgemacht, wie das gehen kann, also wie die Hierarchien flacher werden durch Digitalisierung, ja, durch auch Tools, Technik, Software. Wir denken in Kanbans jetzt und nicht mehr in Projektplänen und Gantt-Charts. Da hat sich viel verändert, wie Projekte gemacht werden. Und wenn du das eben jetzt die letzten 20 Jahre von Anfang an gemacht hast, bist du jetzt bei KI natürlich auch viel besser unterwegs, weil du dich nicht mehr fragst, okay, muss ich das jetzt fragen oder bla. Nee, wir managen das mit Stage-Gates und nicht mehr mit Milestones. Das ist ein Riesenunterschied, wenn ich Ziele definiere für ein Etappenziel, also ein Ziel, statt eine Deadline. Riesenunterschied in der Kultur. Ja. Und das sind so Dinge, die kamen eigentlich schon alle während der Digitalisierung, wo wir jetzt einfach merken, okay, das müssen wir echt längst drauf haben, wenn wir auch beim Thema KI jetzt noch irgendwie aufholen wollen. Ja,
Ja. Genau. Lieber Alexander, du sprichst oft von Substanz in Deutschland. Wir haben die Substanz. Ja. Was meinst du genau damit? Ich habe das Gefühl, da ist so ein Hoffnungsding drin zu finden, wenn du das immer sagst. Geh mal da rein. Was meinst du damit?
Ich glaube, Substanz, die gibt es ja nicht einfach so. Ist ja kein Rohstoff, den man aus der Erde grabt. Ne? So ein bisschen kann man es vielleicht als Metapher auch benutzen. Aber es ist, irgendjemand hat tief über irgendwas nachgedacht. Ja, also wenn es um zum Beispiel Produktsubstanz geht, um ein schwieriges, kompliziertes Problem meinetwegen zu lösen. Oder er forscht über Dinge nach oder sie, wie man etwas besser machen kann. Und ich habe da unheimlich viel Wissen angeeignet im Problem, in der Analyse des Problems, in einer möglichen Lösung. Und die bringe ich raus, ich schreibe vielleicht ein White Paper, ich tausche mich auch, ich mache Peer Review. Ich habe unheimlich viel Substanz. Ja, das vielleicht auch das akademisch, wie aber auch einfach auf Business-Seite so. Und oft landet es einfach in den Schubladen. Und die Frage ist, wie können wir das heben? Ja, also das ist die Frage. Und das meine ich mit Substanz. Es ist jetzt nicht auf eine Industrie oder nur KI oder so bezogen, sondern einfach, es ist unheimlich, wir sind es gewohnt, tief zu gehen, um nach Lösungen für Probleme zu suchen, haben da uns Wissen angeeignet, Fachkräfte gebunden in dem Ding. Und wie können wir jetzt da mal ja draus machen? Das ist die Frage. Und da fällt mir einfach auf, dass dieser Weg schneller zum, ich habe da eine Idee für eine Lösung, ich gebe die mal raus. Mhm. Und dann kriege ich das Feedback. Also dieses automatisch rausgehen, suchen nach Feedback, an der Idee weiterarbeiten, rausgeben, dann auch an die Idee glauben und kommunizieren. Also nicht dann, ich schreibe ein White Paper und erwarte, dass sie alle verstehen, wie man dieses sehr akademische White Paper liest, sondern zu sagen, ich stelle mich auf die Bühne, ich mache jetzt einen 3-Minuten-Pitch draus bei einem Demo-Day, zum Beispiel bei Cyber Valley hier im Süden. Macht es. Kriegt mal jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, seit vielleicht 7 Jahren studiert und sehr akademisch geprägt ist, sag dem mal jetzt, mach das mal, was du da jetzt da 10 Jahre lang gemacht hast oder vielleicht auch nur 3 oder 4. Mhm. In 3 Minuten runter. Und konzentriere dich nur auf die Idee.
Dabei kann KI helfen, ne?
Dabei kann KI helfen, absolut. Das ist auch einer der vielleicht tatsächlich Chancen von KI, uns zu helfen, diese Übersetzungsarbeit da zu leisten, die da ist. Aber auch da wichtig, es geht nicht um nur Vereinfachung, ne? Weil Vereinfachung ist oft auch gefährlich, weil dann nehme ich die Substanz wieder raus. Ich muss die Komplexität erstmal aushalten. Ich muss diese Spannung, von der wir gerade gesprochen haben, aushalten. Ich muss die Teams enablen, die auch aushalten zu dürfen und dann nicht gepeitscht zu werden, wenn sie einen Fehler machen. Sondern die Fehler sind Absicht. Die musst du haben, um überhaupt weiterzukommen. Ich glaube, dann kannst du auch vereinfachen irgendwann. Dann hast du lang drüber nachgedacht, wie Einstein gesagt hat. Wenn es nicht einfach ist, hast du nicht lang drüber nachgedacht. Da geht es aber nicht darum, dass du unbedingt die einfache Antwort brauchst. Du brauchst erstmal den Prozess überhaupt, dich damit beschäftigen zu dürfen, dabei Fehler machen zu dürfen und dann auch es einfach rüberzubringen. Aber mach das mal mit Leuten, die mussten nie auf die Ebene runter. Für die ist das alles klar und dann reden die mit dir, du verstehst kein Wort, ne?
Mhm. Ja, und das könnte aber so genial sein. Ja. Mhm. Ja.
Und das meine ich mit die Substanz zu heben, das ist ein Kommunikationsprozess. Ja? Und da finde ich auch ganz wichtig, also weil ich komme ja auch, mein erster Job war ja tatsächlich in der Werbeagentur, ne? Also in einer ganz klassischen damals noch und dann danach auch Digitalagenturen, dann war ich bei Lieber.net weltweit auch Strategie, in der Strategie und so weiter. Also die Rolle da, ich habe die immer verstanden als den Job zu machen. Also mach die Innovation möglich, weil du sie transportierbar machst, weil du Substanzerlösbringer bist. Ja, du musst nicht du bist der Subject Matter Expert, also der Experte darin, etwas Schwieriges so rüberzubringen, dass Leute daran glauben. Das ist eigentlich die schönste Rolle, die man da haben kann in so einer Werbeagentur, finde ich, wenn man daran glauben möchte. Ja. Ja, genau. Aber das ist was aber hier so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, finde ich oft, ja, weil es oft so ein bisschen esoterisch rüberkommt, vielleicht für viele, sag ich mal. Auch Unternehmen ist es so, oh, jetzt reden wir plötzlich über Menschen und deren Bedürfnisse und solche Dinge. Oder diese Dinge, oder was ist Marke? Das ist ein Gefühl. Ja? Der Unternehmer denkt hier gemeinhin an sein Produkt, ne? und auch die Leute, die er angestellt hat und was es kostet und wie viel Erlös. Aber dass er eine Idee transportieren muss mit seinem Unternehmen, die vielleicht viel mehr wert ist, als nur das, was vielleicht auch seinen Wettbewerb herstellt. Das ist ein bisschen esoterisch für manche.
Tempo, ne? Tempotaschentuch.
Ja.
Tesa.
Aber Melanie, du kommst ja auch aus der Ecke, ne? Du hast ja bestimmt da auch so eine ähnliche.
Ich musste so lachen, als es um Innovation ging. Ich habe ja eine ganze Weile lang auch für eine große Automarke getextet und ich werde nie den Moment erleben, als es darum ging, ob die Headline dann jetzt dynamische Innovation oder innovative Dynamik heißen soll. So. Und das war dann der Quantensprung, der gemacht wurde. Ne? Man hat sich immer um die gleichen Sachen gedreht und richtig gut wurde es immer dann, wenn man ausgebrochen ist. Und das ist ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? In dem Moment, wo jemand aus der Komfortzone rausgeht und vielleicht auch einer anderen Instanz was erzählt oder den Leuten draußen und sein Produkt verkaufen muss und einfach mal zusammenfassen muss, okay, womit habe ich mich denn jetzt hier beschäftigt und was ist denn jetzt das Neue da dran? Ich glaube, immer dann, wenn man über den Tellerrand guckt, dann macht es den Unterschied. Erzähl es mal jemandem anderen. Ne? Mach mal den kleinen Pitch zu Hause oder wie auch immer und guck mal, wie das ankommt und was das bei dem anderen auslöst. Und dann merkst du, ob eine Idee gut ist. Nicht, wenn du in deiner Echokammer das Ganze nur diskutierst, ne? Und alle dich dann beklatschen, weil es unter Copywriter oder Copywriterin toll ist, so, ne? Sondern geh mal raus, mach mal was mit anderen Leuten zusammen, stell das mal vor. Genau. Da sehe ich große Parallelen zu jetzt gerade. Ne? Also wirklich dieses KI macht es einem wirklich leichter, diese Brücke zu betreten. Sie erstmal zu bauen und dann aber auch drüber zu laufen und zu sagen, hier, ich habe mal die Essenz von dem, was ich erzählen will, mir mal zusammenfassen lassen. Ich habe mal den Perspektivwechsel mit KI zusammen gemacht. Ich habe mal ChatGPT einfach gefragt, stelle vor, du wärst jetzt irgendwie ein Alien und ich müsste dir jetzt diese neue Butterbrotverpackung verkaufen. Wie könnte ich dich auf die richtige Seite ziehen und dann sich einfach mal kurz erzählen zu lassen, dass auf Querra X.5 irgendwie, keine Ahnung, grüne Gummiwürmer total angesagt sind. Wäre schön, wenn es die auf dem Deckel gäbe. Jetzt mal doof gesagt, ne? Also ja. das ist einfach diese Transferleistung mal zu machen, ne? Die hilft halt total. Und dabei ist KI, finde ich, super gut.
Ich musste gerade an den Erfolg von der Höhle der Löwen denken. Die ist ja nicht ohne Grund, egal, kann man jetzt von halten, was man möchte. Aber sie ist,
du meinst
nicht
die drei Aliens, die da immer auf den Plätzen sitzen und denen man immer erzählen muss, warum sechs. Das Produkt gut ist, ne?
Sechs sind das. Aber Das ist eine total erfolgreiche Sendung und nicht ohne Grund, weil sie natürlich auch mal so was ganz Untypisches für Deutschland zeigt, nämlich zwei Leute stellen sich dahin und pitchen ihre Idee, die sie teilweise ja im Wohnzimmer miteinander hatten und die dann auch ihren Lebenslauf ja so ein bisschen erzählen. Warum macht ihr das zusammen? Wer seid ihr? Und was habt ihr da auch markentechnisch? Die Fragen, die ja stellen, ist ja dann auch oft, aber wessen Problem löst das denn wirklich und so? Und ich finde, dass sie da schon einen echten Beitrag leisten zu all dem, was du gerade sagst, Alexander, was so wichtig auch ist. Deswegen, ich gucke das zwischendurch auch mal gerne. Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo wir da gerade stehen. Also ich finde das.
Ich habe kein lineares Fernsehen mehr, Mist.
Ja. Ja. Nee, aber mir wichtig auch bei KI ist, dass es eben, dass man nicht sagt, wir wenden jetzt KI an. Das kann man machen so in der Playground-Phase. Und aus dem müssen wir auch jetzt dringend mal rauskommen. Ich glaube, wir sind immer noch zu viel in dieser Playground-Phase und wir fangen eben zu wenig so einen innovativen Prozess an. Und wenn man dann den anfangen möchte, heißt, mein Team ist noch nicht so weit. Und dann sagt, ja, okay, was sind die Kriterien, wie du weißt, wann dein Team so weit ist? Da hast du auch keine. Ja, gut, dann meinst du es halt nicht ernst. Dann bist du halt jetzt bald einer der Ausscheider aus dem Markt. Ne? Oder, das sage ich jetzt mal ganz deutlich, wir können uns das nicht leisten.
Das ist aber doch auch meistens die fehlende Unwissenheit, einfach die fehlende Kompetenz, man traut sich nicht selber.
Die fehlende Unwissenheit?
Schön wäre es, nein, die Unwissenheit. Oft die fehlende Kompetenz, dann das einschätzen zu können, einfach weil man selber nicht sich genug damit auseinandergesetzt hat und dann schiebt man das so ein bisschen vor.
Ich habe das von der Kundin gelernt, tatsächlich. Ich saß in so einem Workshop, wo es genau um so ein Switch ging. Machen wir jetzt noch Playground oder gehen wir weiter? Mhm. Ne? Und da gab es halt sehr viele Resistenzen oder Widerstände. Und sie sagte dann, vor ihrem Chef wohlgemerkt, was ich mega fand, ich fand das richtig stark, ne? Da sagte sie, hier bei uns, bei XYZ, sage ich jetzt keinen Namen, haben wir immer eine super gute Erklärung dafür, warum wir etwas nicht tun. Mhm. Und da habe ich gesagt, vielen Dank. Ich sage jetzt mal Melanie.
Mhm. Ich war das gar nicht. Nee, aber.
Nee, genau. Also vielen Dank. Und jetzt brauchen wir den Grund, warum wir es trotzdem tun. Und das ist so abgewetzt. Aber das ist ja die, das ist ja dieser Spruch von dem Typen, dem man nicht gesagt hat, dass es nicht geht, und deshalb hat er es halt gemacht, ne? Also, und dieses so, diese Attitude braucht man halt, und die kann man auch ranzüchten ein bisschen. Muss man, glaube ich. Und das ist auch das Ding. Aber ohne das Eingeständnis, dass es dabei halt hart wird und man ein paar Komfortzonen verlassen muss und vielleicht Incentive-Systeme auch schaffen muss für die Mitarbeitenden, ohne das geht es halt dann manchmal nicht. Und das ist, was heißt manchmal, eigentlich jedes Mal nicht. Und wenn man da, dann ist man tatsächlich nicht bereit. Und dann kann man, muss man sich aufs Risiko einstellen dafür, dass man eben nicht bereit sein will oder kann. Ne? Das ist dann so. Und da sage ich auch, da kann ich auch nicht mehr beraten. Da sage ich, wenn ich das merke, dann sage ich auch, okay, jetzt haben wir es zwei oder dreimal auf die Wege versucht, ruf mich an, wenn du so weit bist, und hoffentlich hast du noch ein Geschäft. Also manchmal bin ich auch ein bisschen so ein Assi und sage das dann so, damit es ein bisschen Druck gibt. Aber weißt du, manchmal macht man auch ein bisschen Druck. Aber man kann die Leute ja nicht gegen ihren Willen therapieren. Das geht nicht.
Ich habe am Anfang gedacht, KI wäre ein Generationskonflikt, ein ausgelebter. Und habe dann aber festgestellt, so ist das gar nicht. Nee. Wenn wir nämlich in Unternehmen sind, hat das gar nichts mit dem Alter der Leute zu tun, wie sehr die auf das Thema anspringen und wie sehr die für sich den Gewinn sehen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich ein Bewusstseins-Switch. Ne? Bin ich so weit verstanden zu haben, dass das eine gute Idee sein kann und dass uns das weiterbringt? Also das ist dann eigentlich der Hebel, der gefunden werden muss in den Unternehmen.
Ja, aber auch, dass
ich, wie alt jemand ist, ne?
Dass ich der KI eine Rolle geben muss, das muss, ja. Da muss ich rein oder mein Unternehmen, das Team. Der Purpose, und wenn der, das, ne, also wenn ich schon so viele ändere oder auch dabei Ängste aushalten muss, ist ja das die größte Pflicht. Ne? Weil ich glaube, im Zeitalter von KI ist eine Sache richtig schwierig für uns Menschen. Wir haben eigentlich die ganze Menschheit immer gemessen an den Outputs, die wir generiert haben. Mhm. Angefangen von den Pyramiden von Gizeh bis heute Empire State Building in der Neuzeit. Wir messen uns immer an dem, was wir gebaut haben, was der Output ist von irgendwas. Der ganze Weg dahin, das ganze stille Leiden, das alles, die Kreation, die Kreativität, das, was Agenturen auch leider nie bezahlt bekommen oder Architekten und so weiter, ja, scheint nie wirklich so richtig der Hero zu sein. Ja, es ist immer das, oh, guck mal da, oh, ja, so, das ist die Währung. Die Währung ist immer der Output. Und wenn KI jetzt immer weiter kommt, egal was noch, welche Version von noch schlauer oder was jetzt kommt, der Input ist das Wichtigste. Weil der Output der Commodity.
Ja, der Output wird Commodity. Das wird der Teaser von dieser Folge.
Nee, weil es, und das ist das Ding. Und das heißt einfach, wir müssen uns viel mehr mit uns selbst beschäftigen. Das ist also jetzt nicht im Sinne von narzisstisch oder so, da haben wir schon genug von. Aber dieses, was wollen wir eigentlich? Also wenn es immer weniger Ausreden gibt, warum wir jetzt den Text nicht geschrieben kriegen oder unseren Tag organisiert kriegen oder die Meetings-Agenten summarized kriegen oder was auch immer. Wir haben immer weniger Ausreden, weil wir ja immer produktiver werden können. Also wenn wir so effizient werden, wie werden wir effektiver als Menschen? So, und das heißt eigentlich, wir sind die Inputgeber, ja, die sich natürlich auch wieder durch Zusammenfassung, die wieder KI, wir müssen immer bessere Inputgeber sein, weil Input ist die neue Währung, nicht Output.
Ja, das höre ich auch ganz oft von Universitäten, die so ein bisschen, ne, wenn man diese zwei Seiten sehen, es gibt die einen Lehrenden, die sagen, der Output ist nicht von dir, das ist schlecht. Und dann gibt es aber die Fraktion, die sagt, und jetzt interessiert mich, wie bist du da hingekommen, was hast du getan, um diesen Output zu generieren. Ne? Diese zwei Lager sehe ich ganz extrem. Also die KI anwenden in der Universität oder in der Schule, die interessiert der Weg jetzt und wollen auch SchülerInnen und Studierenden auf diesem Weg begleiten und die coachen und sehen da den Hebel. Und die andere Fraktion testet gerade irgendwie Text-KI-Erkenner, ja, und versucht das auszurollen bei den Lehrenden, dass die rausfinden, ja, dass jemand was mit KI geschrieben hat und so weiter. Und das ist echt, da sehe ich, dass die an der Uni studieren, wo das schon gelehrt wird, die werden auch sehr gut aufgestellt in der Zukunft sein, weil es dann eben nicht um die eine Sache an sich geht, sondern um diesen Prozessgedanken, den Inputgedanken. Ja, genau. Voll gut.
Genau, also wir erzeugen, und das ist halt so ein Ding, ich glaube, da muss man dann in so einer Teamkultur, egal wo die ist, aber in Deutschland auch vor allem, gucken, wo wird wieder Reibung hergestellt, was fabriziert, sage ich schon, weil an was Altem festgehalten wird, was vielleicht jetzt eben nicht mehr dahin gehört. Ich sage nicht, vergiss Werte, die euch immer geprägt haben, da will ich im Gegenteil, je mehr, also Marke wird auch immer wichtiger, witzigerweise. Genau, da, weil das ja so ein
Identität. Das wird hart für die, noch keine aufgebaut haben. Ne? Das wird schwierig.
Identitätsgeber. Ne? Also alles, wo du sagst, da ist was. Und das kann ich jetzt reinterpretieren. Also wenn ich sage, ich war mit folgenden Werten, war ich draußen mal bekannt oder differenziert. Was ist jetzt davon noch übrig? Wie laden wir das neu auf heute im KI-Zeitalter? Was ist unser Produkt für die Menschen dann? Wie müssen wir es denn anders bauen? Was müssen wir bei uns ändern? Das ist Transformation. Da ist die Innovation. In dem Ding, wie ich damit umgehe, den Input neu formuliere, damit ich noch eine Relevanz habe. Das ist einfach das Spannende. Deshalb wird es auch nie langweilig, dieser Job. Deshalb liebe ich ja diesen Job so. Ja. Also ja. Vor 20, 15, das war genau das Gleiche. Die Leute hatten die gleichen Ängste vor 20 Jahren. Deshalb weiß ich, wir kriegen das hin. Ja. Also da habe ich dann Grundoptimismus drin. Ich möchte die Probleme sehen und ansprechen können und nicht verheimlichen. Auch die ganzen Gefahren bei KI. Aber deshalb Wunderpanik, geiler Name. Ich habe das so gefeiert, diesen Namen. Ja, ich war ja auch ein bisschen neidisch, dass ich nicht den erfunden habe. Aber aber das genau dieser Punkt, dieser Optimismus ist da, weil wir haben es schon mal gesehen, die Leute, oh, digital, da werden wir dann nur noch Roboter. Die gleichen Ängste waren da, du änderst dich, Melanie. Das war immer so, ja, was ist da mit meinem Geschäft? Ja, dann so. Und es gab auch Konsequenzen, die nicht alle schön waren. Ja. Aber die unschönste daran ist, dass wir keine europäischen Antworten auf alle die Sachen die Amis entwickelt haben, hatten und jetzt quasi komplett abhängig sind von alles, was digital zu tun hat, ob das Server sind, ob das irgendwie Plattformen sind und so weiter. Ja.
Was können wir denn jetzt daraus, wenn wir daraus lernen, reicht ja nicht einfach hier die Leute zu schulen, nur was können denn jeder jetzt machen? Wie kommen wir denn dahin? Kriegen wir überhaupt das Blatt noch gewendet in Sachen KI?
Also ich rede jetzt mal von den Leuten, die vielleicht in so einem überhaupt einer Position sind, in einem Team oder so, ob sie jetzt im Marketing, in der Produktentwicklung oder so reden, wenn wir jetzt, was können die tun? Ne? Also was jeder Einzelne tun kann, ist natürlich noch was anderes. Ich würde als Eltern, in welcher Rolle redest du jetzt mit mir? Was kann ich als Elternteil tun? Würde ich sagen, ey, guck, dass du deinen Sohn und deine Tochter KI-Training kriegt und wenn sie es bei der Schule nicht kriegen, weil die es nicht hinkriegen und sich nicht umstellen können, dann musst du es ihnen geben. Ganz ehrlich, das ist jetzt mal schon so eine Sache, ne? Wo ich denke, da sind wir wieder zu langsam auch wieder. Ne? Und wenn es die Schule nicht macht, kannst du als Elternteil nicht warten, sondern musst es selber tun. Das ist jetzt die Rolle Eltern, ne? Also wenn du mich da fragst. Als Bürger würde ich sagen, du musst dich damit beschäftigen und vielleicht anfangen, die Dinge, die du sonst vielleicht ohne KI gemacht, einfach mal bewusst trotzdem zu machen, auch wenn es erstmal doof findest, weil es gibt auch Leute, die finden es einfach doof. Ne? Übrigens finde ich alle so toll. Aber jetzt in dem, sag ich mal, in meiner Kundengruppe würde ich sagen, im Setup, holt euch erstmal alle Leichen aus dem Keller. Also die Sachen, die euch vorher eigentlich schon systemisch unproduktiv gemacht haben, die werden nicht besser durch KI, die werden vielleicht sogar noch schlimmer.
Da haben wir wieder das mit dem Spiegel, ne? Katja, das hatten wir schon mal, dass wir gesagt haben, KI hält eigentlich ein Unternehmen den Spiegel vor. Was funktioniert eigentlich sowieso nicht so gut? Das fällt jetzt viel mehr auf dann.
Spiegel ja. Und das Hebel.
So. Ja, also von HR-Prozess bis Produktion, bis also Workflows.
Kommunikation und allgemein auch einfach, ne? Ja.
Und das war ja auch schon ein Fehler bei Digitalisierung, das meine ich. Da gibt es so viele Parallelen, eben so, da kann man davon gelernt haben jetzt. Ne? So, also vielleicht können wir nicht alles überspringen, aber wir können trotzdem, wenn wir da einen Fehler gemacht haben in der Digitalisierung oder zu lange gewartet haben, dann können wir das jetzt wirklich als gelernt habend abhaken und sagen, das machen wir jetzt nicht nochmal bei KI als Fehler. Ja? Und das meine ich auch mit diesem Leichen aus dem Keller. Also wenn da zum Beispiel vor 10 Jahren ein M&A-Prozess war, wie in einem Fall von meinem Kunden, da wurde eine Firma von einer anderen Firma gekauft und da wurde ein bisschen Schmarrn angestellt. Mhm. Da war ein Trauma im Team. Das hat 10 Jahre gehalten. Und dann haben wir da einfach mal drüber geredet und im Jahresauftakt quasi dann kommuniziert. Dann haben sich alle ausgestüttet, dann war das Thema weg.
Ja, wir haben ein super, super Beispiel. Wir haben ein Unternehmen, das hat historisch in den letzten 10 Jahren einen ganz schlimmen PR-Geschichte gehabt. Also, ne, was dann auf das Unternehmen quasi wie ein Shitstorm gekommen ist und die Kunden das Vertrauen teilweise gekostet hat. Und deswegen haben die heute ein Datenschutzthema bei KI.
Aber das haben eigentlich ganz mehr.
Genau, und das musst du halt erstmal rausarbeiten, woher das psychologisch kommt, dass ein ganzes Unternehmen so ein Datensicherheitsthema hat. Ja, und das dann mal rauszuarbeiten, ist der Schlüssel.
Auch was das mit auch dem Team tut bei sowas, ne? Also wenn du in einer Firma arbeitest, die dieses Problem hat, Und deine Firma, deine Führung tut sich schwer damit, das zu adressieren, es anzusprechen bei dir und draußen. Ja, was passiert damit? Ne? Ja. Das sind so die Prozesse, die Leichen im Keller. Das Zweite ist, Stärke aus der eigenen Substanz raus der KI eine Rolle geben. Kannst du an Markenwerten aufhängen, an einer Produktphilosophie, was auch immer es ist. Ja, ich möchte das gar nicht so betiteln, weil das ist in jeder Kultur ein bisschen anders. Und wenn ich jetzt Marke sage, dann denke ich, oh, der ist wieder Esoteriker. Nee, das Ding, was euch stark gemacht hat, berühmt gemacht hat, whatever, aus der Stärke kommend, wie sie mal war, zu definieren, was es ist heute. Und darin musste die KI eine Rolle kriegen. Weil dann hast du diesen Effekt von Input wird zu Output, der dann vielleicht anders ist, aber es ist immer noch deiner. Es ist immer noch das, was dich differenziert. Dann Governance, ist alles noch Setup. Governance, Kommunikation. Den Leuten sagen, es wird jetzt verwirrend, ihr dürft aber, das ist aber gewollt. Ja, hier ist die Anlaufstelle. Und ich lebe das vor als CEO, als Chef. Und wenn ich es nicht tue, bitte sag's mir. Harter Kulturprofi für viele Unternehmen, ja, nicht nur in Deutschland. Und dann zu sagen, es geht um ungewisse Ausgänge oder ungewisse Ergebnisse. Das ist in der Kultur nicht, ist einfach nicht verankert. Wir sind meistens so, Kostenvoranschlag, was kriege ich, bis wann, Timeline, lineares Projektmanagement, da an dem Datum kriege ich genau das, was ich bestellt habe.
Ja.
Bei dem Thema gibt es das nicht.
Return of Invest, ne? Das ist so, das ist ganz schwierig dann.
Du weißt nicht, was dabei rauskommt. Du hast ein Ziel dafür, aber du weißt noch nicht genau, was es ist oder wie es gebaut wird. Oder manchmal hast du ein Gefühl, ich weiß, was es ist, aber ich weiß noch nicht wie. Und manchmal weißt du nicht mal das was. Aber deshalb ist es warum so wichtig am Anfang.
Ja, das muss man aussprechen. Ja. Und da gewinnt man so viel Vertrauen bei den Teammitgliedern. Ich habe offene Fragen.
Genau, das muss auch okay sein. Und da werden jetzt viele, die vielleicht zuhören, denken, ja, der redet ja eigentlich über agiles Projektmanagement. Ja, ist so. Aber das ist genau das Ding. Wenn du das schon viel gemacht hast, die letzten 15 Jahre, dann ist es für dich jetzt auch ehrlicherweise normal, ne? Aber es gibt halt viele, wo die immer noch sagen, nee, ich kann nicht anfangen, bevor ich weiß, was am Ende rauskommt. Und das ist nicht, dann machst du keine Innovation. Dann verschließt du dich, dann machst du eine Schublade auf und immer die gleiche auf und zu und das war's. So. Und das ist alles vor dem Innovationsprozess selbst eigentlich. Der fängt da an, der wird da gezündet, aber in dem selber muss dann eben, das hat er Eingeständnis und Zugeständnis selbst, ja, dass du das System störst. Und dass es okay sein muss. Es ist aus. Und das heißt auch nicht, es gibt auch keine Optik bei Innovation übrigens. Es wird oft dann auch aus Corporate Comms Sicht und PR Sicht, wir brauchen einen neuen Raum mit Glaswänden, wo wir Post-it-Notes dran kleben können, damit es cool aussieht. Dann machen wir ein Bild, dann machen wir es in der Presse und sagen, wir machen was mit Startups. Ja? Vergiss es. Da ist so viel BS da draußen los, wo du da denkst, okay, ihr wollt euch mit den Federn von Innovation oder Arbeit mit Startups schmücken, aber ihr habt nicht verstanden, um was es wirklich geht oder ihr habt nicht den Kern von dem in eurer Substanz wirklich oder den Mut, das zu machen. Also das kostet auch Geld übrigens. Also steckt das Geld für eine Renovierung lieber in ein neues Produktteam rein und enabelt die, das anders zu machen als den neuen Konfi. Genau, und dann eben Komplexität begrüßen. Das ist der größte, ich liebe Komplexität, weil ich weiß, da ist irgendwas drin. Das ist der Anfang jeder kreativen Arbeit, ist immer dieses so, boah, ich raff gerade gar nichts, wie geil ist das denn? Dreh's doch mal um, also lass dich nicht überwältigen von der Komplexität, sondern sag, ich bade jetzt mal eine Weile in der. Weil ich darf ja, mein Chef hat ja gesagt, ich darf.
Ja.
Das ist, nee, und versuch die da auch nicht zu reduzieren zu schnell, weil du kannst die nicht vereinfachen. Komplexität kann man nicht vereinfachen. Kompliziertheit kann man vereinfachen, aber nicht Komplexität. Verwirrungstoleranz bauen im Team, das ist mega. Also, hey, ich bin verwirrt, ich auch. Okay, lass uns gemeinsam verwirrt sein und was überlegen, mit dem wir weniger verwirrt sind und dann iterieren. Das ist viel besser, als zu sagen, oh Gott.
Ich würde mir gerne Verwirrungstoleranz auf ein T-Shirt schreiben oder auf ein Hoodie, weil es jetzt kalt wird irgendwie. Ich bin jetzt schon.
Wir sammeln, Alex, das Merch-Ideen, weißt du, glaube ich, gar nicht, aber wir sammeln ja hier im Wunderpanik-Podcast Zitate und Sprüche, die wir uns dann auf Merch machen wollen. Ich glaube, also Verwirrungstoleranz ist eins davon. Schicken wir dir dann zu.
Das habe ich tatsächlich mal, das habe ich nie gesehen, das Wort irgendwo. Das habe ich erfunden für mich so, weil ich dachte, das ist, was ich brauche. Weil das ist nämlich
übrigens. Brauchst du da Credits für? leider, nein, das musst du uns an der Stelle, wir müssen es leider übernehmen, das kannst du nicht belegen.
Nee, das ist okay, ich gebe da ja auch immer weiter, aber der Punkt ist, es ist nämlich die Grundvoraussetzung für das andere, was ihr vorhin gesagt habt, was ihr gerne habt, Neugier. Du kannst nicht wirklich effektiv neugierig sein, wenn du nicht verwirrungstolerant bist. Das ist für mich die Konsequenz, aus, wenn ich wirklich neugierig bin. Weil, wenn jemand was fragt und der gibt dir eine Antwort und denkt, hä? Dieses Hä muss okay sein.
Das Wort Ambiguitätstoleranz aus der Psychologie. Das ist
aber viel zu kompliziert.
Ja, ich weiß, das ist einfach nur mit Unsicherheiten umgehen lernen, ne, und aushalten, dass etwas unsicher ist. Und das löst bei mir eben auch ganz oft diese Neugier aus, ne? Weil man ja einfach in einen sicheren, sich in einen sicheren Zustand innerlich bringt. Ich bin okay, auch wenn es draußen unsicher ist. Und nur dann kannst du dein Nervensystem ja runterregulieren und gute Entscheidungen treffen.
Also, das ist richtig, ja.
Total gut. Verwirrungstoleranz ist noch viel eingängiger.
Ich habe das, weil du das gesagt hast, ich habe das, das kommt manchmal gut an und manchmal je nachdem, wo man hingeht, nicht. Also wenn ich jetzt in die urbanen Zentren gehe, dann kommt das gut an. Aber dann mit einer Atemübung anzufangen, so ein Workshop, ne?
Mhm. Oh, das kommt nicht überall gut an.
Das ist wirklich, aber ich habe das sogar mit wissenschaftlichen Beweisen schon mal eingeführt und dann haben sie es mal mitgemacht. Aber das bringt ja dann nichts, dann ist ja schon wieder Widerstand. Also es bringt nichts. Du kannst da, weil autonome Nervensystem ist ja gut untersucht, das kann man ja wirklich nachweisen, ist ja überhaupt kein Ding. Oder auch, dass es einen guten Effekt hat. Aber gut, genau, deshalb, das war das Ding. Und dann, was ich vorhin meinte, weil dann passiert auch das, wo ich sage, ich kann jetzt die Spannung, die dabei entsteht, meine Komplexität erhöhen oder zulassen. Erhöht ja automatisch Spannung, weil plötzlich auf einen Schlag viel noch mehr unklar ist, als man schon eh dachte, was unklar ist oder so. Und dieser Klärungsprozess ist nicht ein Vereinfachungsprozess. Es ist einfach, wir klären jetzt die Komplexität. Und da hältst du dann eher Spannung als Reibung, weil du normalisierst, dass das, was wir da machen, normal ist. Ja? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchst du auch zum Beispiel Konzernreibung abzubauen. Du sagst, indem ich diesem Team einen Raum gebe, der anders funktioniert, aber den anderen auch transparent Bescheid sagt, dass das jetzt passiert, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen, dann baue ich sofort Politik und Reibung, die über diese Konzernschiene reinkommt, also diese typische Politik. Ja. Also ne, Reibung kannst du reduzieren, das ist einfach nur Kompliziertheit einfacher machen, aber die Komplexität von Unerkanntem mit unklaren Ergebnissen, das möglichst zulassen ist eine Weile. Ne? So. Und dann erhöhst du die kollektive Intelligenz und die Feedbacksysteme. Und dann musst du auch echt smartes Projektmanagement haben.
Lieber Alexander, mit Blick auf die Uhrzeit, hast du noch ein Ich wundere mich über gar nichts mehr?
Ich habe sogar eins mir vor einer Woche schon aufgeschrieben für uns. Und zwar Mechanistic Interpretability. Das ist wirklich so ein WTF-Moment, so ein bisschen, weil wir benutzen alle diese LLMs jeden Tag lang und wir wissen auch, dass die
Sprachmodelle, ne?
Also die, ja, genau, die großen Sprachmodelle, ja. Und wir akzeptieren alle, die meisten wissen es aber vielleicht auch gar nicht, dass wir gar nicht wissen, was da passiert. Also wir wissen nicht, wie diese stochastischen Prozesse, die da im Hintergrund ablaufen, warum dann welcher Satz auch. Das ist eine riesen Blackbox. Und erst jetzt, und das ist wirklich so ein Really? Moment, so, mich wundert gar nichts mehr, ist, dass jetzt seit ein paar Monaten Google überhaupt so ein Team hat, was da reinguckt und versucht, mit smarten Tricks quasi ihre eigene Kreation zu verstehen. Also
Anthropic hat das wirklich schon ganz lange, ne? Anthropic macht das schon, dieses Rückwärts-Engineering von den neuronalen Netzen, also versucht das quasi rückwärts zu verstehen, hat das schon länger ein Team.
Ich finde nur, dass diese Research-Methodik oder Art oder diesen Anspruch, dass wir überhaupt verstehen, was unser Kind da macht, ja, dass das jetzt überhaupt irgendwie ein bisschen Airtime bekommt, finde ich ein bisschen so, really?
Ja. Vielen Dank, Alexander. Das war das war viel. Und wichtig.
Der übliche Feedback, das ist der übliche Feedback, wenn ich höre.
Nee, ich glaube, dass, ich glaube, dass ich habe was mitgenommen. Ich habe absolut was gelernt heute.
Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich habe mir Post-its geschrieben.
Ja, das macht sie nie übrigens.
Schreib mir nie Post-its. Hast du gemerkt, ich habe nach unten gesehen. Geguckt habe?
Ja, also ich glaube.
Und jetzt auf die Glaswand hängen, die Glaswand.
Ich baue eben noch den Konfi. Wenn der goldene Ballsaal fertig ist, baue ich den Konfi daneben an.
Ja. Also ist ja auch kein Wunder, dass wir gerne miteinander sprechen. Alexander, wir haben ja auch eine Telefonfreundschaft, ne, seit März. Und
ihr seid süß, ihr habt eine Telefonfreundschaft, ja. Das finde ich ganz
lieb. Nee, genau, auf dem Post, wo ich gesagt habe, boah, hier EU-Souveränität voll wichtig, hat sich Alexander gemeldet und hat gesagt, ich auch, und lass mal sprechen. Und das tun wir ja nicht ohne Grund. Also viel gelernt, vielen Dank. Und wenn euch das auch gefallen hat, was der Alexander macht, dann guckt doch auch mal in den Shownotes. Der hat natürlich auch eine LinkedIn-Seite und postet dort regelmäßig. Ist total offen, dass ihr mit ihm in Kontakt kommt. Und wenn ihr auch gerade an so einer schwierigen Stelle seid, vielleicht mit eurem Team, dann meldet euch doch gerne beim Alexander. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn wir das Feedback bekommen, indem ihr uns 5 Sterne hier gebt, uns gerne auch bei Instagram oder auch auf LinkedIn schreibt oder uns per team@aitonomy.eu eine Nachricht schreibt.
Wir bedanken. Oh, und wenn ihr uns sehen wollt, ne, in echt, dann haben wir demnächst ein Event. Am 6.10. sind wir abends in Köln. Wir packen den Link dahin in die Shownotes.
Es ist kostenlos, es geht abends los. Wir wollen über Wunderpanik sprechen, über eure Sorgen, eure Ängste. Wir wollen miteinander diskutieren und haben ein ganz tolles Format vorbereitet zusammen mit dem GMKI, dem Verein, den KI-Verein aus Köln, im Startplatz. Das ist im Mediapark in Köln. Und da freuen wir uns sehr, wenn wir den einen oder anderen sehen von euch. Und genau. Den Anmeldelink dazu kommt in die Shownotes.
So machen wir das. Danke, Alexander.
Danke, danke euch.
Dankeschön. Macht's gut, habt einen tollen Tag.
Tschüss.